So, das ist ja sehr schön, das Haus Gottes so gut gefüllt zu sehen, wenngleich ich manche Gesichter gar nicht erkennen kann. Aber okay, wir sind heute so weihnachtlich auch von der Beleuchtung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, auch allen Gästen, auch solchen, die normalerweise vielleicht auch in andere Kirchen gehen oder selten in Kirchen gehen. Wie Sie schon gemerkt haben, sind wir hier so per Du. Also ich werde auch Sie duzen und ich hoffe, das ist für Sie so okay. Ich erlaube mir das mal, vielleicht auch, weil Gott auch auf Du mit uns sein möchte. Ist schon etwas angeklungen in dem Anfang des Gottesdienstes und ich möchte mal hier, es ist sehr symbolisch, weil es viel zu klein ist für das Entsprechende, was wir uns gleich im Bibeltext nochmal anschauen, etwas Gold in diese Schatzkiste kippen. Und ich biete das jetzt mal an, das wird wahrscheinlich gar nicht für jeden reichen, aber wer möchte, kann sich ein Stück Gold herausnehmen und das Kleingedruckte mal eben, es ist natürlich kein echtes, aber es ist ein Symbol. Und ich würde das so gerne auch den Kindern geben, nur man kennt das ja von bestimmten Sachen, da steht dann immer drauf, nicht für Kinder unter 3 Jahren oder unter 6 Jahren wegen der Verschluckungsgefahr. Also von daher, ich gebe das mal den Großen und wenn da Eltern sind, die das, also ihr könnt das einfach durchgehen lassen, wer mag, nimmt ein Stück raus und gibt das weiter. Und wenn ihr Eltern für eure Kinder was rausnehmt und es zeigen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Jesus anbeten, den König. Als Gemeinde haben wir uns schon einmal mit diesem Text beschäftigt und wir tun es heute zum 2. Mal. Und ich kann schon mal verraten, am 7. Januar werde ich das dann zum 3. Mal tun. Ist also quasi eine Trilogie, diese Predigt. Und heute ist der Schwerpunkt der König. Jesus anbeten, den König. Diesen Text haben wir eben schon gehört, so brauche ich ihn nicht noch mal ganz lesen. Es ist ja auf der einen Seite ein recht bekannter Text von diesen weisen Menschen, diesen Sterndeutern, diesen Magiern, die also aus dem Osten kamen und die auf wundersame Art und Weise geleitet wurden vom allmächtigen Gott, vom Schöpfer von Himmel und Erde, von dem Vater, von Jesus Christus, dass sie überhaupt dahin kamen, um einen König zu ehren. Und ich glaube, wir können das uns gar nicht richtig vorstellen und wir wissen das nicht genau, ob ihnen vielleicht die Kinnlade erstmal runtergefallen ist, als sie dann wirklich an den Ort kamen, wo sie hingeführt wurden. Und sie wussten, es war der richtige Ort, dort war der König. Sie hatten Geschenke mitgebracht, auf die wir gleich noch eingehen wollen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie doch ziemlich irritiert waren. Denn das, was sie rausgekriegt hatten, war ein König. Ein neuer König für Israel. Und was erwartet man, wenn man... Vor allen Dingen hatten sie eine weite Reise. Was erwartet man, wenn man ankommt und dort ist ein König? Nun, was würden wir erwarten? Wir würden natürlich ein wunderbares Gebäude erwarten, vielleicht einen roten Teppich, hervorragende Beleuchtung und so weiter und so weiter. Aber wie wir alle wissen, war dann dieser Ort doch so komplett anders, so erbärmlich, so arm, so klein. Nun gut, sie brachten Geschenke mit, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und jedes dieser Geschenke steht für etwas. Was sie mitbrachten, waren Geschenke für einen König. Es waren ja nicht Geschenke für ein Kleinkind, denn das wussten sie vorher gar nicht. Nun, was das so mit dem Weihrauch auf sich hat, da habe ich, wie gesagt, schon drüber gepredigt. Und wen das wirklich reizt und wer sich die Mühe machen will, auf evangeliumshaus.de, auf unserer Webseite, kann man die Predigt nachhören. Und wen das mit der Myrrhe interessiert, da ist herzlich eingeladen, am 7. Januar zu kommen oder sich das dann auch danach auf unserer Internetseite anzuhören. Aber es ist doch erstaunlich, dass wenn man sich das anschaut, und heute geht es ums Gold, dass schon diese Geschenke 700 Jahre vorher von einem Mann Gottes, von einem Propheten, wie wir sagen, wie die Bibel sagt, angekündigt wurde. In Jesaja 60, Vers 6 heißt es, eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Epha. Also es ist ein bisschen bildreich beschrieben, dass hier Menschen kommen aus dem Osten. Sie alle werden von Saba kommen. Gold und Weihrauch werden sie bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Ich weiß, das ist eine kleine Wiederholung, die wir schon hatten in meiner letzten Predigt, aber das ist bewusst so. Gold und Weihrauch werden sie bringen. Ja, wer jetzt nun genau aufgepasst hat, wird feststellen, das war doch Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wo ist denn jetzt die Myrrhe geblieben? Nun, die Myrrhe ist hier nicht dabei. Aber hier wird schon 700 Jahre vorher, und ich möchte das einfach als einen Beleg heute Abend nennen, wie gewaltig, wie groß, wie unser Gott ist, der alles plant, von Anfang der Schöpfung bis zum Ende der Zeiten. Er hat da schon den Überblick und er zieht seine Fäden. Und das Erstaunliche ist, dass er uns Menschen einen freien Willen gegeben hat und dass trotzdem seine Pläne sich am Ende erfüllen werden, trotz vieler Widrigkeiten, die eben auch ausgelöst werden durch Menschen, die seinen Willen nicht tun wollen oder auch gar nicht können. Die Bibel nennt das, dass wir Sünder sind und dass wir Erlösung brauchen. Nun, Gold und Weihrauch werden gebracht, 700 Jahre vorher, inspiriert der Heilige Geist diesen Propheten Jesaja, um das auszudrücken. Und das ist das, was an Weihnachten dann wirklich geschah und sich erfüllt hat. Wir werden später noch auf einen kleinen anderen Text von diesem selben Propheten kommen, denn es gibt erstaunlich viele Hinweise. Natürlich können Skeptiker immer noch dem widerstehen, aber wer sich mal darauf einlässt, und vielleicht ist das auch etwas, wenn man mal jetzt ein paar freie Tage hat, sich mal auf das alte Buch der Bibel einzulassen und da mal zu forschen. Gerade im Buch des Propheten Jesaja im Alten Testament, ich sage mal schwerpunktmäßig so ab Kapitel 40, aber wir werden später sehen, auch schon früher, da gibt es erstaunliche Hinweise, die sich dann im Leben von Jesus Christus erfüllt haben. So eben auch das hier mit den Geschenken. Nun weiß ich nicht genau, wie gut du das erkennen kannst hier auf dem Bild mit dem ersten und zweiten Advent. Das ist jetzt kein Fehler von mir, der ich diese Präsentation erstellt habe. Ist schon richtig, dass heute vierter Advent ist, deswegen brennen ja auch vier Kerzen. Und dieses Jahr fällt der vierte Advent auf Heiligabend. Das haben wir auch nicht so oft. Das Wort Advent heißt ja Ankunft, heißt ja Ankommen. Das ist für die vielleicht, die Latein gelernt haben, kleines Latinum, großes Latinum und noch so ein bisschen Resterinnerung haben an die Vokabelkenntnisse, die wissen das. Advenire, Ankunft. Nun, dieser Text hier von Jesaja spricht von dem zweiten Advent, von der zweiten Ankunft, von dem zweiten Mal, wo der König, wo der Sohn Gottes auf diese Welt kommt. Und das wird noch kommen. Jesus Christus wird wiederkommen, wird auf diesen Planeten kommen, wird seine Füße auf diesen Planeten setzen als König, als Herrscher dieser Welt. Das ist für manche eine sehr frohe Nachricht, eine gute Nachricht und für andere vielleicht erschreckend. Weihnachten feiern wir, dass Jesus Christus zum ersten Mal kam in diese Welt und eben auf eine absolut erstaunliche Art und Weise. Gold und Weihrauch steht für die Heiligkeit und für die Herrschaft, für den König Jesus. Die Myrrhe fehlt hier, weil der Prophet Jesaja von diesem zweiten Kommen spricht, wenn Jesus Christus nochmal kommt, denn dann wird er nicht kommen im Sinne der Myrrhe. Um das mal kurz zu sagen, wofür das steht. Die Myrrhe steht für das Leiden, für das Sterben, für das Kreuz und letztlich für die leidenschaftliche Liebe Gottes zu uns Menschen. Diese Liebe hört ja nicht auf. Die geht immer weiter. Hier sehen wir Gold und Weihrauch. Und ich wollte das auch hier vorher am Anfang bringen, weil mich bringt das zum Staunen. Ich bin ein sehr rationaler Mensch. Ich denke viel. Ich mag gerne Dinge erklärt haben. Ich bin auch skeptisch bei manchen Empfehlungen, die man so bekommt. Das möchte ich schon mal noch genauer wissen. Aber ich bin auch froh, dass unser Glaube viel damit zu tun hat, dass wir mit unserem Kopf an Grenzen stoßen, mit unseren Gedanken und Verstehen wollen, an Grenzen stoßen und eigentlich dann hinübertreten können in die Dimension des Staunens. Des Staunens, des Anbetens, des Verehrens. Ich war früher für diese Dimension überhaupt nicht zugänglich. Ich will nicht meine ganze Geschichte erzählen, aber erst mit 18 Jahren habe ich begriffen, dass da wirklich was dran ist. Dass da wirklich was dran ist, dass es diesen Jesus Christus wirklich gibt, weil er damals überwältigend in mein Leben hineinkam. Aber vorher gehörte ich zu den Skeptikern und konnte das nicht glauben und gar nicht fassen. Ich bin froh, dass unser Gott so viel größer ist als das, was wir denken können. Ich mag es, so einen Gott zu haben, der die Geschichte sieht und lenkt. Und natürlich kann man sich manche Fragen stellen, aber warum passiert denn dann so viel Furchtbares? Das ist wirklich Auch nicht einfach zu beantwortende Frage, aber ich finde Trost darin, dass ich weiß, Gott wird doch das letzte Wort haben, wenn Jesus Christus zum zweiten Mal kommt. Nun, er kam zum ersten Mal und das feiern wir an Weihnachten, das feiern wir heute. Und diese Weisen aus dem Morgenland, wie es heißt, sie kamen, um anzubeten. Sie wussten, wenn da ein König ist, dann wollen wir ihm Ehre erweisen, dann wollen wir ihn anbeten. Und dann brachten sie diese Geschenke mit. Und wie ich schon sagte, das Gold steht für den König. Jesus anbeten, den König. Im Psalm 21 heißt es mal, O Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Wie frohlockt er so sehr über dein Heil. Denn du kamst ihm entgegen mit köstlichen Segnungen. Du hast eine Krone aus Feingold auf sein Haupt gesetzt. Eine Frage, die ich mitgeben möchte, ist, wo stehen wir in der Erkenntnis Jesu, in dem, dass wir glauben, dass es Jesus gibt? Vielleicht stehen wir da, dass wir das alles gar nicht glauben können. Vielleicht haben wir ein wenig eine Ahnung. Vielleicht haben wir eine persönliche Beziehung zu Jesus. Wenn wir eine Ahnung haben, dann was sehen wir bei Jesus? Was war er? Was ist er? Nun, eine Dimension ist auf jeden Fall, dass er ein König ist und dass er ein Königreich hat und dass er herrscht und dass er regiert. Das ist nicht ganz so einfach festzustellen und da gibt es manche Fragen, wenn wir uns diese Welt anschauen. Wie kann das denn sein? Der Zusammenhang unseres Bibeltextes, und der wurde ja eingangs auch schon verlesen, da gibt es einen anderen König, nämlich den König Herodes. Der war damals König in Israel, in diesem irdischen Reich. Und wenn wir lesen in Matthäus 2, Vers 3, dass dieser König erschrak, dann können wir uns die Frage stellen, warum hat er sich denn erschrocken? Ich meine, er war in Amt und Würden, er hatte Soldaten, er hatte seine Macht, er wusste, wie er das führen kann, aber er hat sich ganz tief erschrocken. Er hat Angst bekommen. Wieso hat er denn Angst bekommen? Nun, ja, weil diese Weisen aus dem Morgenland kamen und ihm auch irgendwie mitgeteilt haben, da gibt es einen König in Israel. Tja, wie fühlt man sich da, wenn man König ist in Israel und da kommen Leute und die sagen, es gibt einen neuen König? Das fühlt sich nicht gut an. Ich bin doch der König. Wieso ein neuer König? Und wir sind eigentlich inmitten eines Themas, was eigentlich zu uns Menschen gehört, was sich durchzieht durch die ganze Geschichte der Menschheit, was auch in diesen Tagen aktuell ist und immer aktuell bleiben wird, das ist einfach die Frage der Macht. Die Mächtigen dieser Welt, die Regierenden, die Politiker oder eben Könige, die Diktatoren und was es alles so für Formen gibt, wie diese Welt regiert wird. Und wie ist das? Ich will nicht tief in die Politik einsteigen, das ist nicht mein Thema. Aber da gibt es die Trumps und Putins und Erdogans, und den Kim in Nordkorea. Und da gibt es jede Menge Politiker. Es gibt verschiedene Staatsformen. Die Demokratie, Gott sei Dank, haben wir sie in Deutschland. Aber alles irgendwie Formen und immer geht es auch immer irgendwie um die Macht. Ja, wer hat denn die Macht und wie sichert man seine Macht? Wie geht das denn? Manche neigen dazu oder neigen nicht dazu, sie sperren die Journalisten halt ein, die kritisch sind. Wie geht das mit der Macht? Ich stelle mal die These auf, ohne irgendeinen Politiker jetzt zu nahe zu treten und ich beneide sie auch gar nicht um ihre Aufgabe, auch gerade in unserem Land, auch gerade mit den Herausforderungen der Flüchtlinge und so weiter. Aber wie ist das mit der Macht? Wer hat die Macht? Wer regiert? Und wer fühlt sich sicher mit seiner Macht? König Herodes auf jeden Fall nicht. Und das, was wir weiter in diesem Text lesen können, was einige vielleicht wissen, das ist ja gar nicht jugendfrei. Das darf man ja kaum sagen in diesem Gottesdienst, was er aus Unsicherheit, aus Angst, seine Macht vielleicht zu verlieren, dann geplant hat. Ich sage nur mal das Stichwort, wir bringen alle Jungs um, die jünger als 2 Jahre sind. Das ist ein Drama, was sich abspielte in dieser Weihnachtszeit, bei diesem ersten Weihnachten damals. Hier ist also ein König, der so sehr an seiner Macht klebt oder Angst hat um seine Macht, dass er Gewalt anwendet. Furchtbarste Gewalt. Auch da gibt es traurige Lieder drüber in der Bibel. Auch hier schon prophetisch vorhergesagt. Da werden viele, viele Kinder umgebracht, weil dieser König Herodes, er erschrak. Wer diesen Text in Ruhe mal lesen will, wird auf die Stelle stoßen, wo es heißt, dass König Herodes zu den Weisen sagte, ja, gib mir mal alle Details und so weiter, ich will auch kommen und anbeten. Ja, ist klar, kommen und anbeten. Nun, das war sicherlich nicht das, was in seinem Herzen war, denn das passt gar nicht zusammen mit dieser Morddrohung und auch dem Ausüben dann dieser Gewalt. Jesus anbeten den König. Das ist schon nicht so ganz so einfach, was der Glaube da so für eine Aufgabe an uns setzt, nämlich zu sagen, wir beten den König an, obwohl wir ihn gerade gar nicht sehen können und obwohl wir auch gar nicht feststellen können, dass er einfach kommt und auf den Tisch haut und seine Soldaten kommen und sagen, ich bringe Frieden auf Erden. Und da werde ich erstmal alle anderen jetzt umbringen. Thema Gewalt und Macht ist durchgängig, es zieht sich durch. Wir müssen ja nicht nur zu Politikern oder Regenten oder Diktatoren schauen. Thema Gewalt ist ein Thema bis in den Häusern, auch in unserem Land. Ein trauriges und schwieriges Thema. Nun, Gott bietet etwas an und so verstehe ich Weihnachten. Dieses Unglaubliche, Weihnachten ist voller Wunder. Eins der Wunder ist die Jungfrauengeburt. Ein anderes Wunder ist, dass der allmächtige Gott, der mit der Macht seiner Stimme Himmel und Erde geschaffen hat, sagt, ich werde mich der Welt zeigen, indem ich sowas von wehrlos und schwach komme, mitten in diese Welt. Also schwächer und wehrloser geht es irgendwie kaum, oder? Als Kleinkind oder Baby in einer ärmlichen Behausung von einem Ehepaar, also von einer Frau zur Welt gebracht. Eine unglaubliche Geschichte, keine berühmte Frau, sie wurde später erst berühmt, die Maria. Auf der Flucht, die Flüchtlingsthematik ist hier dran, unehelich, das ist hier drin. Also Gott möchte ganz deutlich zeigen, dass es keinen Menschen gibt auf diesem Planeten, der sich zu klein oder unwichtig fühlen sollte, als dass er nicht denkt, naja, der gewaltige Gott mit mir will der wahrscheinlich nichts zu tun haben, denn ich bin weder reich, noch schön, noch stark. Gott kommt unglaublich wehrlos als Kleinkind in diese Welt. Und was bringt er? Er bringt das Reich Gottes, das Königreich Gottes. Und das Königreich Gottes hat er gebracht, es ist da. Es war auch vorher schon da, das ist nochmal ein anderes Thema, so mit Israel und so. Aber an Weihnachten betonen wir, er ist gekommen. Er hat das Königreich Gottes gestartet in absoluter Wehrlosigkeit. Gott in seiner Macht und Vorhersehung hat dafür gesorgt, dass es gute Geschenke gab. Sehr kostbare, wertvolle Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber hier ist er nun, der König dieser Welt. Der König dieser Welt. Die Bibel sagt sogar, er ist der König der Könige. Der König der Könige, also er ist letztlich der König. Wie können wir das fassen? Wie können wir das glauben? Wie können wir das verstehen? Nun, es funktioniert eigentlich nur, dass man anfängt, ein Stück weit irgendwie Vertrauen zu investieren, sich irgendwie einzulassen. Das hat schon ein Stück weit mit sich fallen lassen zu tun. Viele Menschen erleben das erst, wenn sie in einer Krise sind, und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass wenn sie große Schwierigkeiten haben, Ängste, Sorgen, was auch immer, dass sie sich an Gott wenden und dann irgendwie dieses hineinkommt, diese Güte Gottes, dieses Erbarmen, dieses, okay, du bist nicht zu klein, dein Problem ist mir nicht zu klein. Ich bin der König der ganzen Welt und ich komme aber auch zu dir und ich verstehe dich und ich bin barmherzig. Jesus Christus zeigt, wie Gott ist. Ein Gott der Liebe, ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott, der kommt mit Gnade. Manchmal ist es das Problem, dass wir das gar nicht annehmen können oder dass wir das nicht glauben können. Aber das wünsche ich uns allen, dass wir das können, dass wir uns darauf einlassen, auf diesen König. Ich hatte ja gesagt, der Prophet Jesaja, wir finden sehr viele Hinweise auf Jesus Christus da drin. Und hier in Jesaja 9, auch ein weihnachtlicher Text, da heißt es, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Dann ist von Freude die Rede und in Vers 3 ist davon die Rede, du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete. Den Stab auf seiner Schulter, den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Ich will es nur kurz so zusammenfassen. Hier geht es darum, dass das Volk Israel eine ganze Zeit lang sehr unterdrückt wurde. Sie wurden versklavt, sie wurden geschlagen, sie wurden genötigt, sie wurden missbraucht. Da erinnert der Prophet Jesaja dran. Gewalt, Unterdrückung. Aber Gott hatte die Gebete des Volkes gehört und hatte sie befreit. Gewalt, Das ist, womit diese Welt zu tun hat. Gottes Antwort ist Liebe. Gottes Antwort ist Barmherzigkeit. Die Politik Gottes ist die Verwandlung der Herzen. Die Verwandlung der Herzen von Härte, von zurückschlagen müssen, von Unversöhnlichkeit hin zu Herzen, die lieben können. Und das ist auch ein Wunder. Das ist ein Wunder. Aber das ist ein Wunder, das auch viele hier bezeugen können, in ihren Zusammenhängen, in ihren Herausforderungen. Jesaja 9, Vers 5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und dann geht das so weiter. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das Königreich Gottes ist mitten unter uns. Ja, wo ist es denn? Ja, es ist unsichtbar. Aber es ist in den Herzen derer, die sagen, Jesus, sei du mein König. Sei du mein König. Sei du der, der bestimmen darf in meinem Leben. Und ich traue mich, das zu sagen, weil ich weiß, du bist nicht der, der mit Gewalt kommt. Du bist nicht der, der mit Zwang und Druck kommt. Und da möchte ich mich fast entschuldigen für manche auch schwierige Zustände im Rahmen von Kirche und erst recht im Mittelalter. Und was hat die Kirche alles falsch gemacht? Und doch mit Druck gearbeitet und mit Zwang. Das Reich Gottes, das Reich von Jesus Christus, da wo er König ist, auch heute ist, ist das Reich von Liebe und von Frieden, von Wahrheit, von Gerechtigkeit. Und wir als Christen bemühen uns und versuchen, Jesus zu leben, versuchen, ihn nachzuleben und versuchen, ihn durch uns leben zu lassen, diesen wunderbaren Jesus. Wenn man sich anschaut, was es für Verfolgung, für Grausamkeiten auf diesem Planeten gibt, dann möchte ich sagen, bin ich manchmal so ein bisschen stolz. Naja, ich habe eigentlich überhaupt kein Recht, so etwas zu sagen, aber man kann schon sehen, dass es eine Menge von Christen gibt, auch in dieser Zeit, die unendliches Leid durchmachen, die verfolgt werden, die benachteiligt werden. Warum? Ja, weil sie Christen sind. Und wie handeln sie? Nun, ganz, ganz viele von ihnen handeln so wie Jesus in dieser Zeit. Sie vergeben, sie leiden, sie erdulden und sind dadurch auch irgendwie eine Frage für viele, dass Menschen sich fragen, wie kann man das tun? Und darf man sich denn gar nicht wehren? Doch, man darf sich schon wehren. Man darf schon seine Meinung sagen. Man darf natürlich die Wahrheit sagen. Aber Gewalttätigkeit oder Waffen segnen oder Kreuzzüge, das sind doch irre Verfehlungen dessen und gar nicht im Sinne unseres Königs Jesus. Ich wünsche uns, dass wir auch in unseren Häusern, in diesen Tagen, in unseren Familien, in unseren Partnerschaften mit unseren Kindern diesen König ein Stück weit erkennen können, vielleicht ihm sogar Ehre erweisen, so wie wir das können, so wie es unsere Art ist. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Verehrung Gottes. Nun, so ein Geschenk können wir Jesus nicht in die Hand drücken. Aber vielleicht können wir ihm eine Viertelstunde unserer Zeit schenken, indem wir über ihn nachdenken. Vielleicht können wir gemeinsam beten. Und beten kann jeder. Da gibt es viele Formen. Da gibt es formulierte Gebete oder die freien Gebete. Es gibt so viele Arten, vielleicht sich zu Hause eine Kerze anzumachen und mal 10 Minuten über diesen Jesus nachzudenken. Und vielleicht kommt der Heilige Geist zu Hilfe und er eröffnet uns etwas. Vielleicht auch den König Jesus, ihn zu sehen als diese Majestät, die er ist, sehr verborgen, das gebe ich zu, in dieser Zeit, in der wir leben, bevor er wiederkommt. Sehr verborgen, aber erfahrbar, doch erfahrbar. Und man kann beeindruckt werden in seinem Herzen, vielleicht auch in gemeinschaftlichen Gebeten, von dem Glanz, den er wirklich hat. Ja, dazu braucht man Glauben und Vertrauen. Es ist ein Wagnis, aber man kann es erleben, man kann es erfahren. Man kann diesen König Jesus mit den Augen des Herzens sehen. Und wer beeindruckt ist von diesem König, der wird ein Stück weit unabhängiger von dem, was auf dieser Welt sich abspielt. Von den ganzen Grausamkeiten und Schwierigkeiten. Von den Fragen, wie geht's weiter und wie kriegen wir das Problem gelöst. Ich rede nicht von Weltflucht. Ich rede nicht davon, dass wir uns als Christen damit nicht beschäftigen. Ganz im Gegenteil, gerade wir als Christen sollten uns einmischen und helfen, so wie wir können, wie wir Ressourcen haben, ob das in der Flüchtlingsarbeit ist oder wo das auch ist. Aber wir werden nicht aufgefressen, nicht völlig absorbiert von den Schwierigkeiten dieser Welt, weil Gott durch seinen Geist uns einen Blick auf Jesus schenken kann. Einen Blick auf Jesus, den König, den, der das letzte Wort hat, den, der regiert und der Herzen verwandelt, von hart zu weich, von Hass zu Liebe, von Unversöhnlichkeit zu Vergebung, von Trostlosigkeit zu Trost, von Hoffnungslosigkeit in Zuversicht. Und so könnte ich noch ganz viel weitermachen. Das wünsche ich uns allen an diesem Weihnachtsfest. Und ich würde gerne jetzt noch beten und du kannst dich gerne mit einklinken in dieses Gebet, so wie das möglich ist. Könntet ihr bitte dazu aufstehen? Herr Jesus, heute Abend wollen wir dir danken. Zuallermeist, dass du diesen Schritt überhaupt gegangen bist, zu uns zu kommen. Herr, wir haben uns ein Stück weit dran gewöhnt, aber wir danken dir, dass du aus deiner Herrlichkeit, aus deinem Glanz gekommen bist in unsere Welt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so viel erduldet hast, so viel durchgemacht hast und dass du nicht einfach gesagt hast, du gehst wieder zurück in deine Herrlichkeit. Du hast alles durchgestanden, bis zum Schluss, bis zum Kreuz. Und dann kam die Auferstehung und die Himmelfahrt. Und auch heute bist du völlig bei uns und für uns. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen für dich, dass du uns hilfst, dich wahrzunehmen. Und dass du uns vielleicht sogar ein Stück weit helfen kannst, dich zu ehren mit unserem Leben, dadurch, dass wir dich lieben und dadurch, dass wir auch andere Menschen lieben. Herr, wir brauchen deine Hilfe und wir danken dir, dass du sie uns schenkst. Amen.